Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben da eine Riesenchance am Mittwoch und jetzt geht es darum, für uns als Club alle zusammen die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel ja groß zu machen und groß werden zu lassen, weil es für uns ja eine Riesenmöglichkeit ist, historisch ist, dort nach Berlin zu fahren. Das ist so groß und das werden wir auch uns nicht nehmen lassen. Trotz der Situation, die wir gerade haben, die unbefriedigend ist in der Liga, wird es jetzt darum gehen, sofort den Schalter umzulegen. Das werden wir tun ab Montag. Und das fängt am Montag an und da kann man als Trainer natürlich viele Dinge machen. In erster Linie natürlich vorweg gehen. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Die Jungs werden da eine gute Reaktion zeigen und das wird am Montag beginnen und dann werden wir Mittwoch ein Spiel machen, wo wir zeigen, was uns dieses Spiel bedeutet.
Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Dieb. Mein Name ist Stefan Ross und ich begrüße ganz herzlich Philipp Meisel, also known as Andy Borg.
So ist es und ich würde gern Erinnerung für Ernüchterung tauschen.
So ist es. Felix Mahler, unser Florian Silbereisen am Start. Grüß dich.
Nichts könnte mir fremder liegen als deutscher Schlager. Ja, gab wieder was zu verdauen gestern leider.
So ist es. Es gab was zu verdauen. Wir sprechen gleich über das 0:1 des VfB bei Eintracht Frankfurt und haben aber den großen Mittwoch, auf den wir vorausblicken, haben einen NLZ-Part mit Daniel Teufel, mit einem Gesprächspartner. Sehr, sehr interessant. Da blicken wir voraus auf das Youth League-Viertelfinale des VfB gegen den FC Barcelona und dann natürlich hinten raus die große Vorschau auf den Knaller, der teilweise schon von Verantwortlichen und Akteuren als Spiel des Jahres bezeichnet wurde. Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig, das alles für euch. Und ja, immer wieder sonntags, weil eigentlich ist es bei uns gar nicht immer wieder sonntags. Philipp, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir je einen Podcast statt mal am Sonntag aufgenommen haben.
Also wir haben schon viel Quatsch gemacht in 340 Folgen, das muss ich zugeben. Wir haben Aufnahmen gehabt, die haben im Ausland stattgefunden, wir haben Aufnahmen gehabt, die waren interkontinental angelegt, wir haben Aufnahmen gehabt, wo wir nicht unbedingt ganz nüchtern waren. Wir haben also wirklich alles schon dabei gehabt, aber wir hatten echt noch nie eine Aufnahme um Sonntagmorgen nach Zeitumstellung 9.45 Uhr. Das ist ja eine Perversität kaum zu überbieten, ehrlich gesagt.
So, wie kriege ich jetzt die Überleitung zum Spiel? Wahrscheinlich einfach, indem ich sage, lass uns mal den Trainer hören, wie er, weil wir finden hier keinen anderen Ausweg. Sebastian Hoeneß nach dem 0:1 in Frankfurt, bitteschön.
Ja, aus unserer Sicht, bitterer Abend. Auf der einen Seite können wir, glaube ich, wirklich zufrieden sein mit der ersten Halbzeit. Das Einzige, was wir uns da vorwerfen müssen, ist die fehlende Konsequenz im letzten Drittel. Wir waren oft genug dort, haben unterm Strich ja aus meiner Sicht zu wenig klare Chancen aus diesen Situationen erspielt, was möglich gewesen wäre. Die Idee war, über Überzahlsituationen das Pressing zu brechen. Ich glaube, das ist gelungen. Frankfurt hat irgendwann etwas tiefer verteidigt. Insbesondere die ersten 20 Minuten, glaube ich, gehen dann schon an uns, dass Frankfurt immer gefährlich ist, haben sie dann gezeigt, nach einem langen Ball, wo wir das Duell verlieren. Aus unserer Sicht geht es ein bisschen zu einfach. Das war natürlich eine große Chance von Knauf. Ansonsten habe ich danach auch uns wieder gesehen, wie wir immer wieder im letzten Drittel auftauchen. Machen zu wenig draus, 0:0, gehen wir in die Halbzeitpause und dann ja, kommt schon relativ schnell eine Situation, die schon maßgeblich ist für dieses Spiel. Ja, das ist natürlich der lange Ball und dann die Zweikampfsituation von Amin. Rote Karte ist korrekt und dann wird es schwierig hier in Frankfurt. Wir haben dann eine Druckphase der Frankfurter leider auch nicht überstehen können, wo sie dann, ich glaube, schon ein, zwei Situationen vorher haben, eine Riesenchance von Götze. Wenn es vorher kein Abseits ist, ist das natürlich normalerweise schon das 1:0. Machen kurz danach das 1:0 und dann war aus meiner Sicht das Spiel wieder offen. Wir haben genug Situationen auch wieder kreiert in der Box, haben Standardsituationen kreiert, doch der Lucky Punch ist uns leider verwehrt geblieben. Ich finde, dass die Mannschaft bis zum Schluss versucht hat, alles gegeben hat, das Spiel auch recht offen gestaltet hat, aber trotzdem stehen wir mit leeren Händen da und das tut weh. Für uns wird es jetzt trotzdem wichtig sein, sehr wichtig sein, dieses Spiel abzustreifen, die Emotionen, die wir haben, die gemischt sind, dass wir die schnell kanalisieren, umwandeln in Energie, die wir entwickeln wollen am Mittwoch für dieses Spiel, das sehr wichtig ist für uns. Dankeschön.
Soweit der Trainer. Felix, ich gehe da in großen Teilen mit. Ich finde, der VfB hat einen sehr guten Start hingelegt in Frankfurt. Die ersten 10, 15 Minuten fand ich dominant. Ich fand Enzo Mio bockstark. Allerdings, wo ich dann ein Stück weit widersprechen würde, ist, ich habe schon im Verlauf des ersten Durchgangs den Eindruck gehabt, dass die Eintracht ein Mittel findet. Dino Topmöller hat da offensichtlich sehr schnell In-Game-Coaching betrieben und vor allem auch Mio gedoppelt oft und dem VfB die Lust am Spielen genommen. Also das hat sich, wie ich finde, so ein bisschen die Waage, die schwappte immer mehr in Richtung Eintracht und dann im zweiten Durchgang dann halt so vollends. So war so ein bisschen mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Felix.
Ja, ähnlich. Also der Start war ja gut. Wir haben direkt diese Doppelchance mit Leveling. Ich glaube, danach war es nochmal Mio mit der dicken Chance. Ja, das war ein guter Start. Ich fand es auch wieder präsent und gut und wach. Also sie standen in Frankfurt dann direkt auf den Füßen, wenn sie irgendwas machen wollten. Dann kam Frankfurt immer besser rein, hatten diese, ja, kommen quasi die Chancengleichheit hergestellt mit der eine Mittelstädt-Aktion kurz vor Linie und die Ecke direkt da drauf mit bisschen Ping-Pong und doch nicht drin. Also nach von der ersten Halbzeit gewertet, war das von den Chancen wahrscheinlich relativ ausgeglichen. VfB ein bisschen mehr vom Ball, bisschen mehr Ballbesitz und dann hat's schon angefangen, fand ich. Also ich fand die erste noch gut und hab noch nicht so dieses Riesenschwappen Richtung Frankfurt gesehen, aber in der zweiten kam es halt direkt schon besser raus. Also das Spiel ist natürlich ab der roten Karte ein anderes, aber auch schon die ersten, es waren es dann 12 Minuten in der zweiten Halbzeit, war Frankfurt auch schon besser, muss man fairerweise sagen. Aber ich sag mal, insgesamt gesehen, die ersten 57 Minuten 11 gegen 11, fand ich das absolut ordentlich in Frankfurt.
Ein Philipp Meisel war vor Ort in Frankfurt.
ja.
Wie hast du es erlebt?
Ja, so ein bisschen ambivalent. Die beste Phase hatte der VfB, als es das Spiel weg war, als es scheißegal war, als es keinen Grund mehr gab, in irgendeiner Form sich noch zurückzuhalten, nämlich in Unterzahl. Und da war es, das war die stärkste Phase. Im Endeffekt kannst du froh sein, waren die Frankfurter übrigens auch sehr, dass du da mit 3 Punkten rausgehst. Ja, das ist eigentlich musst du einen Punkt holen, musst du den ziehen mit dieser Leistung, mit 10 Mann. Man sah das auch ganz gut an der Reaktion vieler Frankfurter, die einfach umgefallen sind nach Abpfiff Aitekin, weil die quasi ihr allerletztes Körnchen gebraucht haben, um das Ding nach Hause zu bringen. Allerdings muss man darüber diskutieren, warum du dich in diese Situation bringst. Ja, du bringst dich in diese Situation zum einen, weil du diese gute Anfangsphase, die auch unwiderstritten natürlich da war, nicht weiter in die Halbzeit reingetragen bekommst in der ersten, im ersten Spieldurchgang. Da fallen mir insbesondere natürlich diese Doppelung Mio, aber auch die Freiräume, die dadurch entstanden, die nicht genutzt wurden, ein, ja, die sowohl bei Herrn Führig als auch bei Herrn Leveling zu verorten sind, wenn ich halt aber 2 Flügel auf dem Platz habe, die nicht in der Lage sind, 1-1 zu gewinnen, ja, oder zielführend aufzulösen, vor allem bei Führig eklatant, aber auch Leveling, der hat seine direkten Duelle erst nicht gewonnen und dann gar keinen Mut mehr gehabt, sie anzugehen, sondern nur noch abgespielt, dann wird es schwierig.
Es gab halt oft diesen Dreher ab dem 16er. Ich glaube, auch Mio hat das ein paar Mal drin. Du hast gesehen, ey, Meter sind, wenn er jetzt 2-3 schnelle Schritte macht, kann er vielleicht zum Abschluss kommen. Dann steht er am 16er und dreht um, legt nach links, legt nach rechts raus, so ein bisschen Handball. Das war echt ein bisschen schade in Halbzeit 1.
Das ist tatsächlich dann sehr augenscheinlich gewesen und hat Frankfurt peu à peu ins Spiel zurück und dann auch irgendwann auf die Siegerstraße gebracht.
Was halt, glaube ich, so ärgerlich ist, und das hat man auch bei Sebastian Hoeneß rausgehört und auch bei den Spielern am Samstagabend, es läuft gerade immer so, dass es gerade nicht reicht. In jedem Spiel. Ja, mal passt die Leistung nicht wie die erste Hälfte in Kiel, mal spielst du riesig gegen Leverkusen, machst das Ding aber nicht zu, hast dann einen starken Gegner. Dann jetzt am Samstag,
hast den Nationalspieler, der sich wie ein C-Jugendspieler aufführt und eine rote Karte zieht, die du nicht mal im Jugendfußball mehr so siehst, eine zumindest im Hochklassigen. Ja, also das darf dir nie im Leben passieren.
Darf nie im Leben passieren. Und trotzdem, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass das dass das Spiel vor der roten Karte schon ganz klar in Richtung Frankfurt gekippt ist. Ja, und was ich dann allerdings sagen muss, ist, einerseits ist nicht unser Thema, aber Eintracht Frankfurt hat mich nicht überzeugt. Also vielleicht ein Ekitike in der einen oder anderen Situation, aber im Zweifel ist das Spiel der Eintracht sehr eindimensional.
Aber es reicht, genau.
Das ist das eine. Und das andere, und das ist tatsächlich vielleicht sogar mein größter Kritikpunkt, das fällt einem so gar nicht auf, aber ich habe das jetzt schon zurückverfolgt in den vergangenen Spielen. Mir fehlt beim VfB in manchen Situationen, wenn das Spiel gerade wegzubrechen scheint, die nötige Ruhe. Also, ich gebe euch drei Beispiele. Heimspiel Wolfsburg, die führen 1-0 und dann geben sie es sehr naiv weg. Heimspiel Leverkusen, haben wir darüber gesprochen, 2-0, 3-1 und dann kriegst du die schnellen Anschlusstore. Und gestern in Frankfurt, nach der roten Karte, ist wieder dasselbe passiert. Der VfB lässt sich von solchen Situationen sehr schnell aus dem Takt bringen, unruhig werden. Mir fehlen in solchen Phasen einfach mal ein paar ruhige Ballstaffetten. Das Spiel mal auf den Ball zu treten, mal ein bisschen Ballbesitz zu generieren, sich vielleicht auch mal ein bisschen tiefer fallen zu lassen, nicht so hoch zu pressen. Das ist etwas, finde ich, das hättest du beim 1-0 gegen Wolfsburg machen müssen, das hättest du bei 3-1 gegen Leverkusen machen müssen und das hättest du am Samstag, so es dir der Gegner zulässt, auch unmittelbar nach der roten Karte erstmal machen müssen, um das Ding zu beruhigen. Und da geht mir der VfB ein Stück zu naiv vor. Du schüttelst den Kopf, Philipp.
Gehe ich überhaupt nicht mit, Christian.
Okay.
Also die ersten beiden Spiele und Beispiele, ja, tatsächlich, das ist Naivität, also quasi nicht mehr an Naivität zu überbieten. Aber gestern war es genau das Richtige. Du bist mit einem Mann unter, machst dann einen Dreierwechsel, bringst richtig viel Wucht auf den Platz und auch Spielfreude nochmal, vor allem durch Woltemade. Du merkst den Frankfurtern an, dass sie das beeindruckt. Da musst du draufgehen, da musst du hinterhergehen. Da ist nichts mehr mit, ich drehe jetzt hier auf den Ball und schieb eine ruhige Kugel. Du musst sofort versuchen, dieses Momentum auszunutzen.
Ja, ich glaube, da streiten sich die Geister. Ich sehe auch deine Argumente. Ich habe halt eben beispielsweise im Kopf, wie die Eintracht das Heimspiel gegen Union weggegeben hat. Da hat Union nämlich genau das gemacht, trotz Rückstand die Eintracht kommen lassen und ins offene Messer laufen lassen, weil diese Eintracht ist naiv, finde ich, in ihrer Spielidee. Da sind oft dann zwei, drei schnelle Pässe, Stichwort Packingrate an der Seitenlinie, dann flitzt Ekitike durch. Es ist alles hypothetisch, ich habe mir das Spiel gestern angeschaut und habe mir gedacht, lass dich ein bisschen tiefer fallen, lass die Eintracht mal kommen, lass die mal, ja, und versuch, wenn du im Ballbesitz bist, den auch ein bisschen länger zu generieren. Der VfB hat in dieser Phase keine drei Pässe an den Mann gebracht und so einfach dieses Spiel hektisch gelassen. Ich weiß nicht, ob das, ja. Felix, was sagst du? Felix, mach mal den Schlichter.
Ich sehe nur Kopfschütteln. ja, ist schwierig zu bewerten, weil ich fand jetzt die Phase nach der roten Karte weder irgendwie auffällig gut im Sinne von, ey, da ging ja echt noch was, obwohl sie zu zehnt waren, noch aber auffällig schlecht. Also sie hatten ihre Aktionen, ja, ich glaube, sie sind eingeblockt, ein Unterabschuss zum Beispiel, es kam halt keine Hochkaräter mehr bei raus. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, auf die letzten Meter vielleicht, wir hatten halt gar wieder ein paar Ecken, aber die bringen beim VfB halt gerade leider nichts oder wenig, war dieses komplette, ich gehe aufs 1-1. So, ich gehe jetzt nochmal Vollgas, auch wenn ich ein Mann weniger bin, so fange ich mir das zweite Tor, ist auch egal. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war immer noch so ein bisschen, ja, Sicherheitsangriffe nach vorne, so ein bisschen. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr vollen Angriff gesehen auf das 1-1.
Das war im Stadion völlig anders wahrnehmbar. Vielleicht weiß ich, wie es vorm Fernseher war. Ich habe es natürlich nicht vorm Fernseher gesehen. Da kann das sein, dass das nicht so rüberkam, aber genau das war da. Die sind voll auf dieses Tor gegangen. Die sind voll auf Überfall jetzt gegangen. Und natürlich hätte man mehr Wucht noch entwickeln können, aber die Szene, die du beschrieben hast gerade, Felix, an der kann man ganz gut festmachen, warum Eintracht Frankfurt dieses Spiel zieht. Und auf Abschluss, kurz nach seiner Einweisung, das ist eigentlich ein Tor. Ja? Wird verhindert durch den Sportskameraden Theat, der einen 30-Meter-Sprint zurückmacht, um dann mit einer Grätsche den Ball noch ins Tor auszulenken. Die gleiche Situation gab es in der ersten Halbzeit von Maxi Mittelstädt. Mittelstädt hat da schon ein ganz klares Tor von Frankfurt verhindert, sitzt dann auf dem Boden, wird ein bisschen abgeklatscht, aber jo, als Theat dieses Tor macht, hat er sich selbst abgefeiert wie als hätte er jetzt einen Pokal gewonnen oder irgendwas. Ja, mal einen Titel errungen. Und das hast du nachher noch in 3-4 Situationen gesehen. Auch Christensen beispielsweise. Entscheidende Situationen, die nicht mal zu einem Ballgewinn geführt haben oder so, einfach nur ein Block waren oder irgendwas, wurden von Frankfurt komplett abgefeiert, dadurch auch auf die Ränge getragen. Frankfurt eh immer gut, Publikum, muss man ja nicht drüber reden. Ist ein ganz klarer 12. Mann. Und das hat den Ausschlag gegeben. Ja. Und das war beim VfB halt nicht da und reiht sich ein in, ja, viele Spiele, wo es halt aus diversen Punkten, es ist nie der eine große, ja, das ist nie der eine Hauptentscheidende, sondern es ist immer eine Melange, es ist immer eine Ansammlung mehrerer kleiner Punkte, die dann schlussendlich zu dem, es reicht halt mal wieder nicht führen.
Vor allem jedes Spiel halt neue Punkte. Hoffenheim triffst du das Tor nicht, gegen die Bayern legst du ihnen selber die Dinger rein.
Ja, ja, genau. Das ist ja das, weil es jede Woche was anderes ist.
Wobei Kiel war ähnlich, zumindest mit der roten Karte, aber ja.
Ja, oder also die sind nur 14. bei der Fairness-Tabelle. Ich dachte, die sind mit weitem Abstand letzter, bei so viel Platzverweisen, wie der VfB sich damit schon gezogen hat. Und das gestern, Stichwort Naivität, ja, der Typ ist belgischer Nationalspieler. Und, das kommt noch dazu, er hat den Speed, dass wenn ich schon zulasse, dass sich diese Etikette um mich rumdreht und ich dadurch einen klaren Nachteil habe, anstatt dass ich ihn dann in den Arm nehme und runterziehe und die rote Karte provoziere, dann lasse ich es halt auf ein Laufduell ankommen. Dann kann ich nachher immer noch sagen, ich habe es wenigstens versucht. Aber so eine Schülerbubennummer, das ist inakzeptabel. Also das ist nicht Bundesliga-Niveau und schon gar keins für die belgische Nationalmannschaft.
Ja, ich sehe, Philipp, wir kommen, glaube ich, bei dem Spiel irgendwie nicht so komplett auf einen Nenner. Ich sehe alles richtig, aber ich bin der Überzeugung, das klingt jetzt hart, der VfB hätte das Spiel auch ohne die rote Karte verloren. Weil gestern irgendwas einfach wieder gefehlt hat. Ich war nicht vor Ort wie du, deswegen ist es wichtig, dass jemand im Stadion ist. Aber selbst vor dem Fernseher hatte ich den Eindruck, die Eintracht
ist... Ich glaube nicht, dass der VfB dieses Spiel verloren hätte, ohne die Karte.
Ja gut. Wir hätten es nicht gewonnen, glaube ich, aber auch nicht verloren. Ich glaube, es wäre auf den Unentschieden rausgelaufen wahrscheinlich.
Und dann ist eben die Sache, dass du nach dieser roten Karte, wenn du sagst, die ist sozusagen die Szene, die am Ende das Spiel endgültig kippen lässt, dann sind halt die 10, 15 Minuten nach dieser Szene einfach wichtig. Und ich glaube, das werden wir alles nie erfahren, weil das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich finde, und das ist noch mein letzter Punkt, da können wir vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, die Tatsache, dass dieses Spiel so völlig irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, zu hart, aber das Spiel war, es war wild irgendwie, auch im zweiten Durchgang nach der roten Karte. Ich hatte das Gefühl, es existierte gar kein Zentrum. Also auch Stiller, Karasor haben da eben kaum Ruhe reingemacht, mal den Takt vorgegeben. Und die Frankfurter aber noch weniger. Nur brauchen die das nicht. Die wollen das gar nicht für ihr Spiel. Und das ist sozusagen mein Punkt. Ich aus der Distanz vor dem Fernseher hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Kontrolle reinbringt. So gut es geht. Weil übrigens, dass der VfB das kann, hat er in Kiel gezeigt. Da hat er, finde ich, nach der roten Karte gegen Stergiou gute 10, 15 Minuten hingelegt. Sogar noch den Ausgleich erzielt. Und da hatten die Kieler gar nicht so diese Gelegenheiten und da schrie gar nichts nach Tor. Gestern sah das, finde ich, ein bisschen anders aus. Also ich finde, das war ein Spiel, das du über das Zentrum hättest gewinnen können, aber auch da finde ich, dass Angelo Stiller und Atakan Karasor in den letzten Wochen halt leider nicht auf dem Niveau agieren, dass es halt reicht.
Ja, vor allem Atakan Karasor gestern nicht. Also das war bemerkenswert, leider in die falsche Richtung bemerkenswert. Und er ist noch gut davon gekommen mit der Note, die er von den Kollegen bekommen hat. Für mein Empfinden, ich hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr hingelangt. Aber
naja, ja. Bevor wir weiter im Nebel stochern und uns fragen, was wäre wenn, lassen wir den Felix zu Wort kommen. Der sagt uns nämlich, was wirklich gewesen ist.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, du hast uns Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht zum 0-1 gegen die Eintracht. Eins kann ich vorwegnehmen, das habe ich gelesen. Der XG-Wert, der sprach dann schon für die Eintracht hinten raus, ne?
Der ist ziemlich hochgeschnellt, ja. Was man hier vielleicht sagen muss, so ganz zur Korrektheit, wir nehmen ja Sonntag früh auf und es kann sein, dass hier und da noch ein paar Daten verarbeitet werden von der Bundesliga. Also wenn du direkt nach dem Spiel reinschaust, ist oft der XG-Wert ein anderer als dann, keine Ahnung, 24 Stunden später. Deswegen haben wir jetzt den von hier, aber ich glaube, da tut sich auch nicht mehr so viel dran. 3,74 auf Seite von Frankfurt und 0,8 beim VfB. Das ist der zweithöchste Wert aller VfB-Gegner. Damit steht der VfB jetzt in 7 aus 27 Spielen bei unter einem XG, 7-mal unter einem. Schüsse aufs Tor, 6-2 ist auch deutlich. Die Großchancen, die FODMAP listet in dem Fall, der Rest wie immer Bundesliga, sind 8-1 sogar, ist auch das eindeutig. Wie gesagt, nach der roten Karte müssen das Ding ja auch ziehen in der Favoritenrolle zu Hause mit diesem Push Richtung Champions League Plätze oder wo sie ja eh schon sind, aber die zu festigen. Für mich war das Spiel gefühlt vorbei ab der roten Karte, weil ich wusste, wenn Frankfurt das Tor macht, dann war es das. Ballbesitz 47-53%. Da hat der VfB wahrscheinlich aus der ersten Halbzeit noch einiges an Plus mitgenommen, dass sich dann ja über die Runden geschaukelt haben. Pässe 385-447. Auch das mehr beim VfB, aber trotzdem der fünftniedrigste Wert beim VfB, also nicht wirklich hoch. Auch bei Frankfurt dann in dem Fall nicht. Passquote bei beiden auch nicht gut. 78-81%. Das sind auch wieder niedrige Werte. Laufdistanz, ja.
Ganz kurz, Felix, wollte ich nur sagen, das spricht ja wirklich dafür, dass das Spiel völlig unkoordiniert war, dass das einfach ein wildes, auch wie ich finde, teilweise zerfahrenes Spiel war. So wirkt es eben vom Fernseher auf mich. Das sind keine guten Daten für beide Teams.
Ja, ich würde auch mitgehen, dass das im Mittelfeld, dass da wenig war. Also auch vom Stil, wie Frankfurt spielt, so die großen Namen, die auch wieder gestern stark waren mit Theater, mit Ekitike, sind ja genau die beiden quasi. Der eine spielt auf den anderen direkt nach vorne durch, Mittelfeld einfach überlaufen und dann mit ein bisschen Tempo, da haben sie schon ihre Qualität gehabt. Laufdistanz von 15,9 Kilometer zu 112 Kilometer. Auch da, wie gesagt, der VfB ab der 57. Minute in Unterzahl. Aber auch die paar restlichen Kilometer, die es dann gewesen wären, Runde gerechnet auf der zweiten Halbzeit, hätte auch keinen besonders guten Wert hingelegt. Wahrscheinlich einen ähnlichen dann wie Frankfurt zumindest, aber auch die 116 Kilometer sind nicht die Welt. Sprints 262-246. Da denke ich mal, der Gegner wieder ein paar mehr gehabt. Trotzdem geteilt dritthöchster Wert der VfB-Gegner und geteilt fünfthöchster Wert beim VfB. Die Sprints sind jede Woche was, die ja mindestens mal besser werden. Gewonnene Zweikämpfe 102-97. Auch da untypisch, dass der VfB da weniger hat, auch wenn es hier nur ein paar zerquetschte sind. Ecken 6-10, das ist halt das Problem, dass du aus diesen 10 Ecken, mir würde jetzt vielleicht eine halbe gefährliche einfallen, auch so ein bisschen ein Thema, gezahlt zweithöchster beim VfB. Ich glaube, die einzigen beiden Male, wo sie dann zweistellig waren, ist das Spiel noch ein weiteres. Begangene Fouls 9-6, also noch ein paar mehr. Bei Frankfurt in dem Fall auch der geteilt niedrigste Wert beim VfB. Wie gesagt, wir hatten es vorhin mit den Karten, aber in Sachen Fouls haben sie sich zurückgehalten in Frankfurt. Und dann noch ein, zwei Stories, die Bundesliga auch jetzt schon listet in ihrer Daten, in ihren ja, Datentext, sage ich es mal. 6 Spiele am Stück ohne Sieg. Natürlich das, die Serie, die so ihre Runden gemacht hat, natürlich auch die längste derartige Szene unter Hoeneß und die längste aller aktueller Bundesligisten dazu noch. Ja, Frankfurt jetzt der 14. Saisonsieg. Auch jetzt schon die meisten in einer Saison, noch mehr Siege. Nach 27 Spieltagen hatten sie noch nicht auf dem Konto bisher in der Bundesliga, diese 14, also voll auf Champions League-Kurs. Götze hat das 750. Tor dieser Bundesliga-Saison erzielt. Und die alte Kiel-rote Karte, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche oder nach Kiel auch schon mal angesprochen. Da waren es noch 150 Platzverweise in der Bundesliga. Auch damals waren es schon die meisten. Natürlich jetzt auch bei 151 weiterhin die meisten roten Karten aller Bundesligisten, historisch gesehen.
Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich einen Strich dann drunter ziehe, dann steht unter diesem Strich weit, vielleicht sogar sehr weit weg von dem eigenen Anspruch. Und entsprechend auch von irgendwelchen Träumereien hinsichtlich eines internationalen Wettbewerbs. Ich habe das vor 4-5 Wochen an dieser Stelle schon gesagt, alles, was du jetzt tun musst, ist ganz sicherlich nicht, dir ständig den Kopf darüber zu zerbrechen, sondern im Hier und Jetzt und bei dir bleiben und die Aufgaben abarbeiten. Es ist ihnen nicht gelungen. Ich musste mir viel anhören damals, ja, und ich möchte mich jetzt nicht dafür in irgendeiner Form abfeiern, aber Fakt ist halt, es ist keine Entwicklung eingetreten und das darf man ruhig auch mal in aller Deutlichkeit so festhalten.
Aber der VfB, und das ist glaube ich das Gute an der Sache, hat jetzt direkt die Gelegenheit dann, das wieder gut zu machen, Spiel für Spiel für Spiel für Spiel. Ich habe mich beispielsweise am vergangenen Dienstag, als wir unseren Pub Cannstatt mit Fabi Bredlow hatten, habe mich noch ein bisschen mit ihm unterhalten und habe ihn gefragt, wie ist denn diese Diskrepanz zwischen in der Hinrunde ständig englische Wochen Champions League und jetzt auch mal eine Woche drin Pause zum Trainieren? Sagt er, klar, ist auf der einen Seite besser, wenn du unter der Woche Zeit hast, dich vorzubereiten, auf den nächsten Gegner zu fokussieren. Auf der anderen Seite ist, wenn du diese englischen Wochenrhythmus hast, ist gar nicht so schlecht, falls du negative Erlebnisse hast, weil du dann gar nicht darüber sozusagen auf die Gefahr läufst, das zu lange irgendwie wirken zu lassen, sondern du weißt ganz genau, ich habe ja keine Zeit dafür, jetzt da mich zu grämen, sondern mach direkt weiter. Und ich glaube, in dem Fall, auch wenn es blöd klingt, kommt dieses Pokalspiel genau richtig. Das andere Blöde, aber da sprechen wir nachher drüber, ich glaube, für die Leipziger kommt das auch ganz richtig. Also von daher ist das tatsächlich schwierig. Aber einen Punkt noch als Abschluss vielleicht. Felix, es waren keine schönen Zahlen, die du uns präsentiert hast, aber deine Morgenstimme ist sehr angenehm, wenn ich das mal sagen darf.
Die 4-5 Stunden Schlafstimme, die ich habe, die Zeitumstellung live mitbekommen, Stimme. Ja.
Ja, nein, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, viel mehr gibt's zu dem Spiel nicht zu sagen oder machen wir einen Deckel drauf und gehen in die Werbung und sprechen dann über die Youth League.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und wir haben einen kurzen Tausch vollzogen hier in unserer virtuellen Aufnahmekabine, Philipp, denn wir sind jetzt mit Daniel Teufel verbunden. Daniel, grüß dich, beziehungsweise guten Morgen, besser gesagt.
Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Zeitumstellung, Sonntagmorgen, da ist alles möglich, auch Reisen zwischen diversen Aufnahmeräumen. Daniel, wir fangen, glaube ich, mal so an. Wer bist du und wenn ja, wie viele, fragt der Christian immer gerne in diesem Fall. Was machst du? Du bist sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Was dürfen wir uns darunter vorstellen und wie bist du da hingekommen?
Ja, ich bin aktuell sportlicher Leiter im Nachwuchs beim VfB Stuttgart. War davor viele Jahre als Trainer tätig, sowohl im Amateurfußball, wo ich dann im Rahmen von meinem Studium auch versucht habe, alle meine Trainerscheine zu machen. Das ist dann immer, wenn du nicht selber die Profikarriere hast, gar nicht so leicht zum VfB Stuttgart zu kommen, habe dann über einen erfolgreichen Amateurauftritt das geschafft, zum VfB zu kommen, bin da als Co-Trainer eingestiegen. Und wenn du Co-Trainer bist, dann bist du natürlich erstmal immer in der zweiten Reihe, musst ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Hatte dann so den glücklichen Umstand im Jahr 2019, dass Nico Willig, dem ich zu der Zeit assistiert habe in der U19, dann zu den Profis hoch ist und ich dann die Chance als Cheftrainer hatte. Und das natürlich dann ein Stück weit, ja, der mediale Auftritt war, den man so ein bisschen gebraucht hat, weil es eben der DFB-Pokalfinale damals gab und gleich die Woche später hatten wir uns dann fürs deutsche Meisterschaftsfinale qualifiziert. Die zwei höchsten Wettbewerbe, die es im deutschen Nachwuchsfußball dann zu gewinnen gibt, das eine war sehr, sehr erfolgreich, im DFB-Pokal. Das andere war sehr, sehr ernüchternd, nach einer 3-1-Führung zur Halbzeit dann gegen Borussia Dortmund das Finale, um die deutsche Meisterschaft doch noch zu verlieren. Und danach war dann eigentlich klar, es geht in die Richtung entweder Cheftrainer oder mir wurde damals von Thomas Krücken noch was auf Leitungsebene angeboten. In der Phase hat mir das ganz gut gepasst. Ich habe gesagt, ich möchte das auf Leitungsebene auch mal ausprobieren, wenn man doch mehr Einfluss dann auf die gesamte Ausbildung hat. Erste Kind kam damals noch zur Welt, sodass ich gedacht habe, vielleicht habe ich am Wochenende dann auch mal ein bisschen mehr Zeit.
Das hat wie lange gedauert? Wie lange hat das gedauert?
Ja, das hat sehr, sehr kurz gedauert. Das war ein großer Irrglaube, denn wenn man das akribisch und mit Fleiß machen will, und ich glaube, das hat mich immer ausgezeichnet, dann ist ja völlig logisch, dass man das Baby, und das ist eben das Spiel am Wochenende, dann auch bei den Mannschaften, die man betreut, begleiten möchte. Und in dem Rahmen bin ich dann in die Position gekommen, bin jetzt aktuell für den gesamten Sport beim VfB Stuttgart im Nachwuchs verantwortlich, logischerweise gemeinsam mit Stefan Hildebrandt, unserem Direktor, und Tobias Werner ist jetzt neu dazugekommen als Übergangsmanager, der uns da sehr gewinnbringend unterstützt als in der Verzahnung zur Profiabteilung. Und in dem Setting bin ich aktuell beim VfB Stuttgart unterwegs.
Das heißt, das ist nicht nur der sogenannte Leistungsbereich, also 21, 19, 17, sondern geht wirklich bis, was habt ihr mittlerweile in der U10 wieder, glaube ich, runter, oder?
Ja, wir starten jetzt mittlerweile sogar in der U8. Hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Ausbildungsentschädigungen mittlerweile deutlich teurer geworden sind. Das heißt, wir zahlen jetzt schon für die Kleinsten ein bisschen mehr Geld und viele erwarten dann natürlich, dass der VfB da auch was anbietet. Dem sind wir nachgekommen. Ich bin natürlich nicht für die ganzen Mannschaften bis ganz unten verantwortlich, beziehungsweise so vielleicht als der Kopf dann ein Stück weit irgendwie verantwortlich, dass es unten auch läuft. Aber da haben wir mit dem Tim Kirk jemand, der ab der U14 dann sportlich den Grundlagenbereich verantwortet und da natürlich eine große Stütze ist, weil ihr wisst ja selber, Philipp, wir haben uns schon ein paar Mal in der dritten Liga gesehen. Die Reisestrapazen, U21, U19, dann auch U17 jetzt in der Nachwuchsliga sind natürlich schon enorm, so dass sich das natürlich schon hauptsächlich auf diese drei Mannschaften fokussiert. Ich aber den anderen Teams natürlich auch ein Ansprechpartner sein möchte, so gut es dann eben geht.
Wir haben uns sicher schon ein paar Mal gesehen, wir werden uns heute Abend nochmal sehen, nehme ich schwer an. Ja.
Dann hoffe ich, dass wir uns danach freudig abklatschen und
drei
Punkte feiern.
So sieht's aus. Wichtiges Spiel heute gegen den SV Sandhausen. Ganz, ganz wichtiges Ding.
Vielleicht generell dann die Info an der Stelle, weil wir ja auch handelsunüblich sonntags aufnehmen. Die ganz aktuellen Ergebnisse eben beispielsweise von der dritten Liga und auch von den VfB-Frauen entnehmt ihr bitte der Tagespresse beziehungsweise unserem Online-Auftritt. Daniel, das Wochenende am Samstag für die U19 und U17 lief bisher nicht ganz so optimal. Da gab es zwei Niederlagen. Hast du die Spiele gesehen? Kannst du da was dazu erzählen?
Ja, also wir haben uns so aufgeteilt, dass der Tobi Werner, der ja aufgrund seiner Häuslichkeit in Augsburg relativ nah an München ist, der hat das U19-Spiel gesehen, ich habe das U17-Spiel gesehen. Ich würde sagen, wir sprechen da von zwei sehr unglücklichen Niederlagen, das muss man dann leider auch mal einkalkulieren. In der U17 war Köln so der Top-Gegner, der alles gewonnen hatte bis dahin, das habe ich mir angeschaut. Da waren wir auf Augenhöhe, muss man ganz klar sagen. Vom Chancenverhältnis ist dann so, dass das total ausgeglichen war. Die dann aber einen Sonntagsschuss, weiß ich gar nicht. Es ist dann einfach auch Qualität, den so reinzuschießen, wie ihn der Kölner reingeschossen hat. 1-0 verloren und aus München wurde dann natürlich berichtet, auch von Nico, ja, dass wir natürlich so vom Chancenverhältnis ein deutliches Plus hatten. So richtig überraschend ist es irgendwie nicht, weil in den Köpfen natürlich das Barcelona-Spiel auch schon drin ist. Trotzdem ärgert es uns brutal und wir hätten das Spiel auf jeden Fall gewinnen können, vielleicht sogar müssen.
Wenn ich sogar nicht falsch liege, war es, glaube ich, vor dem letzten Youth League-Spiel ähnlich. Zumindest gab es meines Wissens keinen Sieg an dem Wochenende davor. Vielleicht also in, sagen wir, dahingehend gar kein so schlechtes Omen, wenn man es so sehen will.
Wäre schön, wenn das nochmal so eintritt. Auf jeden Fall.
Youth League ist das Stichwort, Philipp.
Ja, richtig. Eine Frage noch zum Spiel gegen 60. Nico hat nicht den ersten Anzug draufgeschickt, nehme ich an, oder? Da waren schon ein paar Jungs dabei, die sonst eher weniger Minuten zuletzt zumindest gesehen haben.
Es war jetzt nicht die Mannschaft, die am Mittwoch gegen Barcelona spielen wird. Trotzdem war der ein oder andere jetzt schon auch dabei. Und am Ende ist für uns aber auch, wir haben sehr, sehr viele gute Spieler. Und der Anspruch ist dann natürlich trotzdem, auch wenn es der zweite Anzug ist, dass man bei 1860 besteht. Der Spielverlauf war so, dass die Jungs das gut gemacht haben. Das ist die Rückmeldung und am Ende ist das Ergebnis nicht das Wichtigste. Es gehört absolut dazu. Wir machen Leistungsfußball. Wenn die Leistung gut ist, bin ich in erster Instanz aber auch schon mal zufrieden.
Am Mittwoch ausverkauftes Gazi-Stadion bei einem Jugendspiel. Novum gab es so noch nie, ne, in der Stadt. Der Gegner, der FC Barcelona mit seiner Ausbildungsabteilung La Masia, der Stall, ja, also der Platz, wo sehr, sehr viele, sehr große, sehr weltbekannte Spieler hervorgegangen sind. Muss man sich eigentlich so manchmal, oder müsst ihr euch intern kneifen oder ist das Gesprächsthema in euren Runden, wenn ihr sagt, wow, ey, Mann, Viertelfinale, ey, wie kam das zustande, ja, wie ist das manchmal noch so ein bisschen surreal oder seid ihr da eher im komplett eher fokussiert und wollt auch diese Nuss jetzt knacken?
Also dass wir auch diese Nuss knacken wollen, steht, glaube ich, außer Frage. Ansonsten ist es schon so, klar, du gehst das erste Mal in so eine Youth League-Saison, die Euphorie bei uns im Nachwuchs ist natürlich riesig. Es sind auch wirklich fantastische Sachen passiert, so im Sinne von Zusammenarbeit, Zusammengehörigkeitsgefühl. Unsere Nachwuchsmannschaften stürmen bei Heimspielen in Stadien gemeinsam, feuern unsere U19 an. Bei Auswärtsspielen können sie im Livestream mitschauen. Das macht natürlich auch was mit einem Nachwuchs. Das ist eine schöne Herausforderung, auch für alle Beteiligten, die im Nachwuchs arbeiten. Und wenn du so, um auf die Frage zurückzukommen, surreal, so ein bisschen irgendwie schon. Und trotzdem haben die Auftritte natürlich so viel Mut erzeugt, dass man sagen muss, wir haben uns natürlich brutal gesteigert. Ich erinnere mich an das erste Spiel, das wir in Madrid hatten. Alle waren ein bisschen nervös, angespannt. Boah, Youth League ist schon ein Riesenwettbewerb. Ich würde auch im Nachgang sagen, wir haben 1-0 verloren. aber wir waren eigentlich chancenlos. Also wir hatten ganz wenig Ballbesitz, wir haben ordentlich verteidigt, aber man hatte nie so richtig das Gefühl, wir können da Paroli bieten. So, das war mal der Start. Und was die Mannschaft und das Trainerteam um Nico und dann auch Tobi Radgeb daraus gemacht haben, die Mannschaft so weiterzuentwickeln, dass sie stetig gesteigert haben, erfüllt einen natürlich schon so ein bisschen mit Stolz. Du kriegst dann einfach Riesennamen, die du vor der Brust hattest, ob das dann Juventus Turin ist, die du dann bespielst. Denn klar kriegst du das Heimspiel gegen Liverpool, dann spielst du gegen Sporting, die bis dato kein Spiel verloren hatten. Jetzt kommt Barcelona, so ein bisschen surreal, ja, wenn du dir die Namen nochmal vor Augen führst. Und trotzdem, die Leistungen machen natürlich brutal Mut, dass wir auch gegen Barcelona da eine Chance haben, vor voller Hütte.
Mein Eindruck war, du hast das erste Spiel in Madrid angesprochen, um mal so ein bisschen die Reise nochmal Revue passieren zu lassen, der U19. Dann gab es das Heimspiel gegen Sparta Prag. Generell zu Hause hat man sehr, sehr erfolgreich agiert. Mein Eindruck war aber, Turin war so ein bisschen der Knackpunkt, der, glaube ich, allen irgendwie gezeigt hat, dass man da kurz vor Schluss 3-2 gewonnen hat. Also wir können es wirklich mit jedem aufnehmen und wir brauchen von niemandem Angst zu haben. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Turin-Spiel mit euch einiges gemacht hat.
Kann gut sein, dass das einer der Schlüssel war. Wir hatten davor zum Glück schon Ergebnisse, aber wenn du auf Turin ansprichst, na klar, das war ein Last-Minute-Sieg, als Kenny Fressle dann in der Nachspielzeit uns den Siegtreffer zum 3-2 beschert. Das hat natürlich sicherlich auch nochmal was gemacht mit der Mannschaft. Und du hast natürlich auch immer den Blick auf die Tabelle, wo du dann siehst, okay, jetzt haben wir 3 Spiele. Wow, wir sind ja richtig konkurrenzfähig. Haben es jetzt bis ins Viertelfinale geschafft, sind die einzige deutsche Mannschaft, die noch vertreten ist und haben wirklich richtig dicke Bretter vor der Brust gehabt. Und das Schöne ist ja auch, das sind Erfahrungen für unsere Spieler, die einfach in einem ganz anderen Setting stattfinden. Das ist nicht am Wochenende irgendwie das Spiel in der Nachwuchsliga, wo du vor 200 Leuten spielst, sondern war immer deutlich mehr mediales Interesse vorhanden. Das war immer so, dass es Top-Nachwuchsakademien in den einzelnen europäischen Nationen waren, wo man sagen muss, das ist dann schon auch beeindruckend, wie souverän wir das ein oder andere Spiel gestaltet haben und wie problemlos wir das gewonnen haben. Also ich erinnere mich dann wirklich, also Liverpool ist jetzt halt ein Brett so und Lissabon auch. Wir sagen müssen, das sind ja keine Glückssiege gewesen, sondern das war dann einfach am Ende wirklich verdient, dass du gegen Liverpool ins Elfmeterschießen musst. Ist irgendwie auch ein bisschen doof gewesen, aber es war total souverän und verdient, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind.
Wir haben ja euch auch hier regelmäßig behandelt, logischerweise, ja, also den Weg begleitet hier in diesem Format und auch in anderen, und immer wieder kam das Gespräch oder kam mir zu dem Punkt, dass Nico vor allem ja diese ich würde es fast sagen Geilheit, würde ich es eigentlich nennen, dieses Pokalthema ja bei ihm ein sehr großes ist, ja, dass er die Wettbewerbe selbst damals, also das hast du ja einleitend gesagt, als er zu den Profis hoch ist und die Relegation und den Saisonendspurt in die Relegation dann gespielt hat, es quasi als Pokalwettbewerb ausgerufen. Und das merkst du jetzt halt auch, wenn du mit ihm sprichst, dieses Glitzern in den Augen jedes Mal, wenn es darum geht, was jetzt die nächste Aufgabe ist und so, das ist schon sehr augenscheinlich einfach. Und ich glaube, wenn man jetzt mal ihn und sein ganzes Team nimmt, dann ist da auch, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Entwicklung zu beobachten, oder? Ich meine, du bist noch näher dran. Und wenn wir das schon feststellen, das ist ähnlich wie bei der Mannschaft selbst. Auch dieses Trainerteam hat eine Entwicklung vollzogen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Trainerteam, auf das wir grundsätzlich mal stolz sein können und wo wir einfach auch, glaube ich, deutschlandweit sagen müssen, dass so eins müssen wir erstmal finden. So, das geht so ein Stück weit natürlich auch damit einher, dass Nico jetzt mittlerweile einfach ein wahnsinnig erfahrener Trainer ist. So, für den ist Youth League jetzt auch Neuland. Trotzdem ist es natürlich total souverän, wie er die Mannschaft da durchbegleitet und ihn dann doch auch das Stück Gelassenheit aussprechen kann, das der ein oder andere Spieler natürlich nicht hat. Weil eins ist ja auch klar, für uns in der Ausbildung zählt, ja, der Mannschaftserfolg ist schön, der ist aber immer auch auf individuelle Entwicklung zurückzuführen. Und am Ende bilden wir aus, um Bundesligaspielminuten bei unseren Profis, unseren Jungs zu generieren. Oder, wenn es bei uns nicht klappt, Profis auszubilden, dass wir dann eben über Marktwertentwicklung Spieler verkaufen können. So, das ist in erster Instanz jetzt einfach mal so ein Stück weit das Ziel. Und für uns ist dann einfach auch immer spannend zu sehen, wie geht denn der Spieler eigentlich mit so einer Phase um? Wenn du jetzt einen Trainer draußen hast, der noch wie ein Hampelmann da auf dich und dich verrückt macht und dir sagt, was du die ganze Zeit zu tun hast. Für uns ist ja total wichtig, wie geht denn so ein Spieler eigentlich in so einem Setting um? Wie ist der Umgang mit Fehlern? Jetzt spielt er den ersten Fehlpass. Traut er sich nochmal, einen riskanten Pass zu spielen? Der bleibt im ersten Dribbling hängen. Der Trainer von außen macht dir Theater und sagt, was machst du da? Wie auch immer. Umgang mit Fehlern. Wer treibt denn leidenschaftlich an? Treibt ein Spieler auf dem Platz leidenschaftlich an? Ist es der Trainer? Ist es das Trainerteam? Und ich glaube, da können wir sagen, sind wir in unserem Trainerteam wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und natürlich so eine gewisse Souveränität, die Nico jetzt natürlich über die vielen Jahre in der U19 entwickelt hat, hilft da der Mannschaft und uns als Club insgesamt natürlich brutal. Und es ist wahnsinnig gewinnbringend, so viele Experten zu haben. Dass jetzt Nico ist immer so der im Vordergrund steht, ist auch völlig richtig, ist der Cheftrainer. Aber wir haben Tobi Rathgeb als Co-Trainer, der da seit vielen Jahren dabei ist, der langjährig der Kapitän unserer U21 war und dann eine junge Mannschaft geführt hat, der viel an Know-how mitbringen kann. Basti Hägele ist zu erwähnen, der lang in dem Team ist als Co-Trainer Analyse, der individuell mit den Jungs arbeitet. Markus Kraus als Torwarttrainer. Ich glaube, wir haben auch tolle Torhüter, so wenn wir Flo Hellstein wieder angucken, der zu erwähnen ist. Und dann natürlich Philipp Lang noch in der Athletik. So, das matcht einfach. Das ist ein cooles, erfahrenes Trainerteam, das schon lang zusammenarbeitet. Da können wir, glaube ich, stolz drauf sein.
Stichwort Akribie und Hägele. Also ich durfte ja von der Akademie Sportings nach dem Abschlusstraining mit euch zum Hotel zurückfahren, weil der Uber sonst wieder 8 Jahre gebraucht hätte, um mich da abzuholen. Und da saß der Basti schon quasi die komplette Fahrt mit dem Laptop auf den Knien und hatte schon die 5, 6, 10 quasi fertig raussetziert aus dem Abschlusstraining, aus einer Trainingseinheit, die danach am Abendessen mit Sicherheit am Trainertisch noch durchzudiskutieren waren. Vor am Abend, vor dem Spiel gegen Sporting war das. Ja. Also da sieht man schon, da werden keine Gefangenen gemacht, ja, logischerweise. Ja.
Daniel, du hast es auch angesprochen, wie das Thema auch, wie gehen Spieler mit ersten Rückschlägen um und wie verkraften sie das vielleicht langfristig, aber auch kurzfristig hat man das, finde ich, in Lissabon perfekt gesehen. Das Spiel geht los, du nimmst dir viel vor und liegst nach einer Minute 1-0 hinten. Und ich glaube, das war so das wirklich absolut letzte Stahlbad, was das Team so genommen hat. Du fährst zu einem Team, das ungeschlagen noch ist in der Youth League, liegst nach einer Minute hinten und plötzlich spielt diese Mannschaft auf, als gäbe es keinen Morgen und dominiert Sporting auswärts auf deren Platz. Wie hast du dieses Spiel gesehen, wenn du da nochmal dran zurückdenkst? Also ich kann nur sagen, Philipp war ja vor Ort. Ich habe hier den Stream verfolgt und irgendwann tigerte ich rum, vielleicht so in der letzten Minute der Nachspielzeit, als nochmal das 2-3 gefallen ist. Aber wenn ich ehrlich bin, hat diese Mannschaft einfach auch an diesem Nachmittag nochmal so viel Spaß gemacht und glaube ich, allen gezeigt, wozu sie in der Lage ist, dass eben auch, wenn du diese Mentalität eben auf Barcelona überträgst, du dir keine Sorgen machen musst.
Ich sehe das genauso, wie du den Einstieg gefasst hast, als sehr, sehr beeindruckend, was die Mannschaft da gezeigt hat. Ich weiß noch, ich durfte Philipp danach gleich ein Interview geben. Der schlechteste Start, den du dir vorstellen kannst. Du nimmst hier viel vor. Du hast ein Stück weit natürlich auch großen Respekt vor Lissabon, die bis dato nichts verloren hatten, und gehst mit der ersten Aktion der ersten Minute 1-0 in Rückstand. Und was dann natürlich darauf passiert ist, die Reaktion von der Mannschaft war natürlich irgendwie brutal, weil du denkst, okay, die werden jetzt hoffentlich nicht in ihre Einzelteile zerlegt. Und de facto war es so, dass einfach das jetzt zu keiner Sekunde eingetreten ist, sondern wir mutig weitergespielt haben und am Ende dann bis zum 3-1 das auch total souverän und solide nach vorne getrieben haben mit einer Überzeugung, wo ich sagen muss, dass man hatte dann auf der Tribüne irgendwann nie das Gefühl, das könnte noch in eine Richtung kippen, die uns eine Niederlage beschert. Und das ist dann schon auch ein Mannschaftsprozess, aber Mannschaft heißt auch immer, da sind 11 Spieler und jeder Einzelne muss dazu dann natürlich beitragen. Und das sind Erfahrungen einfach, von denen unsere Jungs wahnsinnig profitieren können. Neben solchen Rückschlägen unter Wettkampfbedingungen einfach internationale Top-Gegner zu spielen, ist was, das können wir ja nie simulieren, außer im Wettkampf.
Das Interessante war, dass dieses Tor hat mit beiden Mannschaften was gemacht. Nur jeweils nicht so, wie man es hätte erwarten können oder wie es eigentlich auf der Hand liegt. Ja, also weder hat Sporting durch die Führung in irgendeiner Form profitiert, noch hat es euch sozusagen den Kopf gekostet, ja. Sondern genau das Gegenteil ist jeweils passiert. War schon interessant. Was die Jungs angeht, ja, da stehen am Mittwoch einige auf dem Platz, deren Namen man mittlerweile kennen sollte. Solltet ihr die nicht kennen, dann werdet ihr bei uns auf dem Portal noch einen Artikel finden. Da werden ein paar vorgestellt. ein paar, die auch schon Lizenzspielerverträge oder langfristige Papiere, Arbeitspapiere unterschrieben haben, ein paar, die das noch nicht haben und auf die man achten darf, wenn man am Mittwoch entweder im Stadion ist oder vor dem Livestream sitzt. Ich nehme an, die UEFA überträgt und auch VfB-TV, Daniel, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das ganz klassisch so frei empfangbar verfügbar gemacht wird. Reicht's für Lauri Penner?
Ja, Lauri hat jetzt, wir hatten ja unter der Woche dieses Spiel gegen die Find the Pro Auswahl, wo wir schon mal ein bisschen antesten konnten, wo wir ihm einen Kurzeinsatz gewährt haben. Jetzt gestern kam er auch schon zum Einsatz. Also das wird schon so aussehen, dass er spielfähig sein wird für das Spiel gegen Barcelona. Und wir freuen uns natürlich, dass wir Lauri da wieder zurück an Bord haben.
Philipp, wir haben etwas jetzt hier in diesem NLZ-Part, was wir sonst bei den Profis immer haben, wenn wir auf das kommende Spiel schauen. Du hast diese Kategorie Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, einfach auch hier kurz mal reingehoben.
Ja.
Mir einen Namen schon reingehauen und ich habe das ergänzt. Der FC Barcelona, ich glaube, wenn man so will, schon die Creme de la Creme, nicht nur im Profibereich, sondern auch im Nachwuchsbereich. Und auch die Namen klingen teilweise schon jetzt sehr prominent.
Das ist so, deswegen oder kann man gut ableiten an dem Namen, den ich aufstehen habe, Shane Kluivert. Ja, der jüngste Spross aus dieser Kluivert-Dynastie, muss man ja fast sagen. Ich habe lustigerweise dann, ich habe mir den Kader angeschaut von Barcelona, habe auch ein, zwei Spiele gesehen. Und dann ist mir er eben aufgefallen, obwohl er noch nicht so der Stammspieler ist, aber oft eben als einer von den ersten zwei, drei von der Bank kommt. Und wenige Tage später, ich glaube nur einen Tag später, wurde mir auf Instagram ein Beitrag angezeigt, wo die ganzen Kluiverts drauf sind. Ja, also vom Papa von Patrick oder Onkel von Patrick angefangen. Das war noch ein Schwarz-Weiß-Bild und dann eben ja bis zu Shane runter. Und ich habe mir drauf geschrieben, weil ein Spieler ist schnell, wendig, Flügelposition. Jemand, der, den du gerne drauf wirfst, wenn du nochmal Energie brauchst von der Bank. Und der ist mir beim Durchgehen des Kaders natürlich gleich ins Auge gefallen. Hast du auch da einen Kandidaten, Daniel Tender, wo du sagst, auf den müssen wir aufpassen am Mittwoch?
Ich glaube, grundsätzlich muss man da auf die ganze Mannschaft aufpassen. Also wenn man mal so ein bisschen, natürlich haben wir auch uns mit dem Gegner schon so ein Stück weit beschäftigt, einfach die Mannschaft anguckt, dann ist da ehrlicherweise völlig egal, wer da aufläuft. Die sind alle top ausgebildet. Wenn man jetzt einfach auch die Akademie anschaut, muss man sagen, sie bringen ja auch immer wieder richtig geile Spieler raus. Ich meine, jetzt nehmen wir Lamine Jamal, der da jetzt einfach, wow.
Der da noch Gabi, mitspielen könnte übrigens.
Der da übrigens mitspielen könnte, genau. Hoffen mal, dass er nicht aufschlägt und gehen wir mal nicht davon aus. Oder Gavi oder so. Also grundsätzlich ist das, um dir da einen Spieler reinzuwerfen, ist die Mannschaft viel zu gut. Also ich will mich da gar nicht auf einen irgendwie festlegen. Brutal ist natürlich auch, ich habe mal auf Instagram so ein bisschen geguckt, La Masia, so, die haben einfach 8,9 Millionen Follower. Wenn man jetzt mal so unsere Jugendakademie nimmt, die ja auch nicht unbekannt ist, so, die dann mit, ich weiß gar nicht, 60.000 oder so dasteht, dann zeigt es ja schon, dass, Mann, Barcelona ist irgendwie so für uns La Masia, den Begriff kennt ja allein schon jeder, einfach die renommierteste Jugendakademie, ja, für mich irgendwie Europas ist so, das kennt jeder, die haben lauter Topspieler, die spielen hauptsächlich so Altersbereich 2-7er haben sie ganz viele, wenige 2-6er, sie haben ein, zwei Achter drin gehabt jetzt im letzten Spiel. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir müssen uns da, oder nicht, ich glaube, ich bin da total überzeugt davon, dass wir uns nach den Auftritten nicht verstecken müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Jungs diese Kulisse verpacken, die auch was Besonderes ist. Also das Spiel war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, an Karten zu kommen. Das heißt, da erwarten uns jetzt, ich glaube, 9.500, weil ein kleiner Block irgendwie zu bleibt. Der Kickers-Block bleibt, glaube ich, zu. Und ansonsten sind da 9.500 Zuschauer. Auch das deckt ja nicht die Realität eines U19-Nachwuchsspiels ab. Und die Kulisse hatten wir jetzt so auch noch nicht. Bisher waren bei Heimspielen, ich glaube, so zwischen 1.500 und 2.500 Zuschauer da. Das heißt, das Ding ist voll. Vielleicht kommen ja sogar ein paar von der Fanszene.
In Liverpool waren 2.500, glaube ich. Ja,
also guck mal, jetzt sind wir komplett ausverkauft. Vielleicht haben wir tatsächlich auch ein paar Jungs von der Fanszene da, die uns nochmal vorantreiben. Und dann haben wir hoffentlich den 12. Mann im Rücken, um vielleicht noch ein bisschen besser und noch ein bisschen gefährlicher Barcelona gegenüber auftreten zu können. Und ja, die Hoffnung und der Glaube lebt total, dass wir dann nach New York kommen können. Also warum nicht?
8,9 Millionen Follower, das schreit für mich fast schon nach Screenshot. Ausdrucken, an die Kabinentür hängen und sagen, den zeigen wir es jetzt übrigens. Ja. So. Ganz so viele waren es zwar nicht bei den anderen Spielen vom FC Barcelona, die ich davor gesehen habe. Ich habe ja, muss ich ja geschehen, völlig unfreiwillig oder beziehungsweise doch freiwillig Gegner-Scouting betrieben, obwohl es gar nicht nötig war, weil Philipp weiß es, ich bin ja ein Freund der Youth League und habe den FC Barcelona unter anderem schon vor 2 Monaten gegen Dinamo Zagreb, Achtung Bingo, gesehen, wo sie sich nach Elfmeterschießen durchgesetzt haben und bei Aston Villa in der Runde davor im Villa Park. Und da ist mir ein Spieler aufgefallen, der heißt Hugo Alba, der steht vorne im Sturm, klassischer Neuner. Und hat zumindest gegen Zagreb getroffen, gegen Villa hat er, meine ich, auch 1 oder 2 Assists gegeben. Einfach auch nochmal, um einen Namen zu nennen, auf den man vielleicht achten sollte. Generell ist aber so mein Eindruck gewesen, bei den Spielen, die ich des FC Barcelona gesehen habe, natürlich sind die stark, natürlich haben die Potenzial, natürlich haben sie Kreativität, gar keine Frage. Sie sind vorne bei den Spielen, die ich gesehen habe, eiskalt, sehr effizient vor dem gegnerischen Tor, lassen aber immer wieder auch was zu. Also gegen Zagreb 2 Gegentore, gegen Villa 1 Gegentor, das hätten aber auch 2-3 sein können. Also die hatten wirklich einige gute Gelegenheiten und deswegen, ich bin mir ehrlich gesagt, also ich sehe es wie ihr, ich bin da sehr zuversichtlich. Du musst natürlich hinten vielleicht, muss natürlich gut verteidigen, muss doch im einen oder anderen Moment ein bisschen Glück haben, aber vorne wirst du deine Gelegenheiten gegen diese Mannschaft kriegen, davon bin ich ganz fest überzeugt.
Wie auch am Ende ist ein K.O.-Spiel, ich glaube, das ist auch immer wichtig. Ein K.O.-Spiel kann alles passieren, es geht dann einfach auch viel um die Birne, es geht um die Tagesform, die schon auch immer eine Rolle spielt. Wie verpacke ich das alles? Und ich habe jetzt schon ein paar Faktoren genannt. Das wird für die Jungs ein überragendes Ereignis, also nicht nur für die Jungs, auch für uns Verantwortliche. Die Reise bisher macht ja Riesenspaß. Wir fliegen mit den Profis zu den Spielen. Auch das ist ja schon was. Wir haben viel mehr englische Wochen, als man das ja aus dem Nachwuchs kennt. Also wir sind jetzt das erste Mal in der U19-Hinrunde gewesen, wo wir sagen müssen, wir konnten gar nicht so viel Trainingsinhalt trainieren, weil wir eigentlich die ganze Zeit gucken mussten, dass wir irgendwie frisch sind durch die Youth League-Spiele, gepaart mit Nachwuchsliga, mit WV-Pokal, das du noch hast. Auch das sind übrigens Erfahrungen, die dich ja weiterbringen auf dem Weg zum Profifußball, weil da hast du das natürlich noch deutlich öfter und für uns alle ist das was wahnsinnig Besonderes und einfach ein geiler Wettbewerb.
Und macht das Gesamte nochmal bemerkenswerter eigentlich, ja, weil nicht nur die Youth League und das drumherum neu waren, sondern eben auch diese klassische Liga, die du jetzt zu Hause spielst, auch das ist neu und veränderter Rhythmus und so weiter, du hast das alles genannt, das ist darf man nicht außer Acht lassen, ja, wenn man da jahrelang, ich will nicht sagen nach Schema F, aber doch noch nach einem bestimmten Muster alles ablief und plötzlich kommen 2 neue Wettbewerbe, wenn man so möchte, auf alle zu und umso bemerkenswerter ist es, was da jetzt schon unterm Strich steht, ja, unabhängig von dem Spiel am Mittwoch.
Unterm Strich steht immer eine ganz bestimmte Kategorie, wenn wir einen Gast bei uns haben, Philipp.
Das ist korrekt. Wir können Daniel leider nicht ganz damit überraschen, weil er uns regelmäßig hört, wenn ich richtig informiert bin. Deswegen weiß er, dass jetzt ein Tiki-Taka auf ihn wartet.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Daniel, 3 Entweder oder Fragen. Du entscheidest dich für eine Antwort und im Idealfall kannst du sie auch kurz und knackig begründen. Wer möchte beginnen? Christian, du oder ich?
Ich fange an.
Gut.
Kategorie Sommerurlaub, Berge oder Strand?
Sommerurlaub, definitiv Strand.
Gut. Sind wir uns einig?
Nee. Hält bei mir schon allein wegen dem Sand aus.
Keine Stimmt, Chance. Du hast mir gesagt, du bist Berge, Philipp, ja.
Deswegen geht man auch nach Kroatien an den Kiesstrand. Dann hast du nicht ständig den Sand in der Ritze, Philipp.
Ja, du hast ein paar Seeigel dafür als ja. lästiges Übel.
Ja. Kulinarik. Daniel, Rostbraten oder Kässpätzle?
Rostbraten. Also ganz klar Rostbraten. Dafür mag ich dann tatsächlich auch Fleisch zu gern. Muss aber natürlich gut gebraten sein. Rostbraten kannst du natürlich auch vernichten, muss man ehrlicherweise sagen.
Das ist richtig. Ich hätte jetzt dir aber auch Rostbraten und Kässpätzle zugetraut.
Das entweder oder ist, habe ich gedacht. Ich halte mich an die Spielregeln.
Ja, das ist gut. Danach kannst du aber auch, also eigentlich nichts mehr machen mit dem Tag. Wenn der Rostbraten ordentlich mit Kässpätzle ist, dann ist der auch gelaufen. Da.
Definitiv. Bei der letzten Kategorie gehen wir nochmal auf den Sport. Spielphilosophie. Nimmst du lieber ein 4-3 oder ein 1-0?
Jederzeit 4-3. Also ist genau das, was wir in der Ausbildung ja von unseren Jungs auch wollen. Wir wollen mutig sein. Mutig heißt, ein Innenverteidiger muss auch mal antribbeln. Verliert er den Ball, scheiße, trotzdem weiter geht's. Und wir wollen für Profifußball ausbilden. Das heißt, wir wollen mutige Jungs haben. Immer viel lieber ein 4-3, auch wenn es deutlich mehr Nerven kostet im Normalfall.
kann mich an keinen Gast erinnern, Philipp, der das Tiki-Taka so durchgezogen hat.
Nee, der hat Zug drauf. Ja, das ist hoffentlich ein gutes Zeichen für Mittwoch. Ja?
Genau, hoffen wir mal. Nehmen wir den Zug mit Richtung Barcelona.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, am frühen Sonntagmorgen mit uns zu quatschen. Und natürlich drücken wir euch, dem Team, am Mittwoch alle verfügbaren Daumen. Das wird ein großer Fußballtag für den VfB, den ihr einleiten dürft. Und natürlich, Philipp, werden wir das von oben bis unten, von links nach rechts begleiten und verfolgen für euch.
So ist es. Wir sind tatsächlich, ich kann euch schon mal die kleine Vorschau verraten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten bei einem Jugendspiel mit 3 Redakteuren vor Ort. Ja. Also das sagt, glaube ich, auch schon einiges aus über die Bedeutung dieser Partie.
Definitiv. In dem Rahmen dann auch vielen Dank an euch. Hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen, und hoffen wir auf 2 Siege am Mittwoch.
So sieht's aus.
Nach der Youth League ist vor dem DFB-Pokal. Und um 20.45 Uhr am Mittwoch, den 2. April, kommt es zum Kracher. Und wir haben es vorher schon angesprochen, wirklich auch von einigen Akteuren so bezeichnet als das Spiel des Jahres. VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Die Hütte wird, glaube ich, brennen. Jungs, wie heiß seid ihr auf dieses Spiel?
Gar nicht momentan. Also ich kann hier am Sonntagmorgen noch nichts damit anfangen. Ich finde die Tragweite oder beziehungsweise die Fallhöhe, die aufgebaut wird, bemerkenswert. Ja, daran kannst du ganz gut ablesen auch, wie schlecht die Liga läuft. Ja, wenn ich das jetzt die brauchen dieses Erfolgserlebnis ganz, ganz dringend, um sich in irgendeiner Form in diese letzten Spiele zu retten, beziehungsweise eine Grundstimmung zu erarbeiten, die ihnen hilft für diese letzten Spiele. Das kann auch sehr in die Hose gehen. Nämlich dann, wenn du dieses Spiel am Mittwoch verlierst, dann brennt hier der Baum. Und dann kommen Dinge zum Vorschein, die jetzt noch alle so unterm Teppich gehalten werden. Aber das wird dann spätestens richtig ungemütlich in Stuttgart.
Nur wird der VfB das Spiel nicht verlieren, Felix.
So. Nee, weil? Ich bin wirklich unberührt von diesem Frankfurt-Spiel, immer noch heiß auf Mittwoch, weil das 2 völlig verschiedene Spiele sind. Allein, dass das Ding wieder mit 11 gegen 11 angepfiffen wird und in Stuttgart und gegen ein Team wie Leipzig gerade, ich sag, ohne dir jetzt runterreden zu wollen, da ist immer noch Qualität da, aber das ist was anderes, als in Frankfurt zu spielen in Unterzahl. Da ist auch weniger Serie dahinter gerade. Wie gesagt, auch jetzt in Gladbach verloren, auch verdient verloren, Leipzig, nach den Daten zumindest. Das ist, ja, da darfst du weiterkommen, aber ich gehe auch voll mit, dass die Fallhöhe schon da ist, weil sich alle so dermaßen drauf freuen. Du bist noch das Halbfinale gegen Frankfurt, trägt früh nach Amtseintritt von Hoeneß. Das war auch eine Riesenstimmung. Also da wird es brennen am Mittwoch. Dazu noch so ein bisschen, ne, die Abneigung gegen Leipzig. Auch die wird natürlich zum Vorschein kommen bei den Fans. Und dann ist halt die Fallhöhe da im Sinne von Erfolgserlebnis brauchst du unbedingt. Und du hättest halt ein Highlight, das du mittragen kannst. Du weißt, ey, ich habe noch eine Woche nach dem letzten Spieltag ein Pokalfinale. Da fahren wird, weiß ich, wie viele Abertausende nach Berlin. Plus natürlich die Möglichkeit, sich da für die Europa League zu qualifizieren oder eben zumindest, ja, vielleicht im besten Fall halt irgendwie schon auf Platz, keine Ahnung, 7 zum Beispiel nach Berlin zu fahren. Dann spielst du im Zweifel gegen Leverkusen, dann hast du quasi eine Win-Win-Situation. Gewinnst du das Ding, spielst du Europa League, verlierst du es gegen einen Verein wie Leverkusen, der Champions League spielt, dann öffnet sich Platz 7 nochmal europäisch, der ja gerade nicht europäisch ist. Ich glaube, das wäre schon sehr wichtig, ohne das, wie gesagt, in die Richtung enden zu lassen, nach dem Motto, ja komm, Liga ist egal, wir haben ja Pokal, wenn wir den gewinnen, spielen wir auch europäisch. Also du musst weiter auf die Punkte in der Liga auch achten, aber das ist schon ein Riesen-Highlight. Wenn du das verlierst, gehe ich voll mit, da wäre, glaube ich, das erste Mal wirklich richtig Dampf unterm Kessel. Weil noch sind, glaube ich, viele wie ich eher positiv und verstehen das und zeigen Verständnis und ey, letzte Saison war nicht der Standard und hier und da. Also ich glaube, wenn sie morgen dieses Highlight-Spiel oder morgen am Mittwoch dieses Highlight-Spiel verlieren, dann brennt es, glaube ich, wirklich das erste Mal richtig.
Ich glaube wirklich, dass das Stichwort Fallhöhe schon da ist. Aber, und da müssen wir kurz den Fokus auf den Gegner richten, der ist ja bei denen genauso.
Natürlich.
Ja, beide Mannschaften, sowohl der VfB als auch Leipzig, kommen mit einem 0-1 auswärts im Gepäck, kommen mit einer Situation, die sie nicht zufriedenstellt in der Liga. Beide rechnen sich aus, haben dieses Ziel Berlin, das alles so ein bisschen richtig hübsch machen kann und was dich auch tragen kann. Übrigens, als ihr gerade darüber gesprochen habt, ne, erinnert ihr euch noch an die Meistersaison 2007? Da hat der VfB sein Halbfinale in Wolfsburg gewonnen, sich für das Finale in Berlin qualifiziert und dann ging's in der Liga so richtig ab. Und dann hat der VfB 7 Spiele am Stück gewonnen. Das heißt, jetzt sind wir wieder beim Thema Chance oder Risiko. Du musst dieses Spiel als absolute, das ist ein Geschenk des Himmels, dieses Spiel.
Ja, wirklich. Stimmt schon.
Ne? Ja, ja. Wenn du das ziehst, dann glaube ich, kann dir das auch für die Liga einen unfassbaren Schwung geben. Und wenn es halt schief geht, das habt ihr gerade vorher schon erklärt.
Guck mal, der Christian, der kennt mich jetzt schon so viele Jahre. Er kennt mich in- und auswendig. Der kennt mich vielleicht sogar besser als manch andere, die zu meinem näheren Familienumfeld zählen. Und er hat es jetzt geschafft, innerhalb von 30, 35 Sekunden mich von, lass mich doch in Ruhe mit diesem Scheißkick, zu auf Mittwoch gehen wir da rein und reißen die Hütte auseinander zu drehen.
Ja. Das freut mich.
Ja, das ist ja auch
also wichtig und richtig.
Es ist ein, ihr müsst euch ja ganz ehrlich vorstellen, wir haben Sonntagmorgen 5 Stunden gepennt, dieses Spiel da in den Knochen noch, die Heimfahrt, das ganze Gedöns, dass das jetzt nicht unbedingt zu einer mentalen Hochstimmung führt, könnt ihr euch ja, glaube ich,
denken. Das ist tatsächlich auch für uns aus psychologischen Gründen natürlich ganz ungewohnt. Ich bin ja immer froh, nach solchen Spielen 2-3 Tage Pause zu haben, bis wir dann schön mittwochs in die Aufnahme
ja,
gehen.
Normal, ja.
Tag nach so einem Spiel ist das auch für uns alles ein bisschen Neuland. Deswegen gehen wir auch direkt heute noch am Sonntag mit der Folge raus.
Genau, interessant übrigens auch. Ich habe am Mittwoch, am Dienstag auch noch mit ein paar Fans gesprochen, die da waren, bei uns im Pub Kranzstadt mit Fabi Bredlow. Und da kam auch unter anderem, hey, könnt ihr mal vielleicht schauen, dass ihr schneller, aktueller am zurückliegenden Spiel seid als sonst immer, weil normalerweise halt Samstag spielen, Sonntag spielen, wir kommen donnerstags mit der Nachbesprechung, was ja eigentlich ja in der heutigen Zeit Galaxien fast sind. Und jetzt, keine paar Tage später, Frankie, schöne Grüße, sind es nur wenige Stunden, ja.
Ich sag mal so, der Vorteil ist, dass man näher am Spiel davor ist. Der Nachteil für Felix Mahler ist, er hat keine Zeit zu schlafen, weil er muss sich mit Daten befassen, die schon am Mittwoch irgendwann wichtig sind. Ich würde sagen, wir hauen das Jingle raus und dann gibt's alles rund um RB Leipzig und den Pokalkracher.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, the stage is yours.
Ja, wir machen es hier klassisch, wie wir es bei Bundesligaspielen auch machen. Ich habe auf die Bundesliga-Werte geschaut, weil jetzt irgendwie auf die einzelnen Pokalspiele irgendwo erste Runde beim Fünftligisten, das zu vergleichen, ist, glaube ich, nicht so wirklich zielführend.
Ich erinnere mich übrigens an die erste Runde in Münster dahingehend, dass wir die 300. Folge in Kroatien aufgenommen haben und wir das Spiel schön im Airbnb uns reingezogen haben.
Ja. Richtig, richtig.
Da begann die Reise. Im Pokal.
Da begann die Reise. Da gab es noch kein einziges Champions-League-Spiel in den Knochen. Das ist schon noch sehr, 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 sehr früh die Saison.
Dafür hatten wir Rakia in den Knochen.
Ja, weil 300 ist ja ein Stück weit auch eine Schnapszahl. So, wir waren bei den Zahlen, Felix.
So, ja, wie immer, ich liste den VfB zuerst, danach RB, Tore, der VfB auf Platz 5 mit 47 Stück, Platz 10 bei Leipzig 41 Stück. Torschüsse auch deutlicher Unterschied, Platz 5 gegen Platz 12. Gegentore, da ist Leipzig stärker, Platz 6 beim VfB, 44 Stück gefangen, gegen Platz 15, also ganz weit unten, nur mit 34 Gegentreffern. Ballbesitz, Platz 4 beim VfB, 55% im Schnitt, gegen Platz 5, 51% im Schnitt, also auf Augenhöhe. Passquote auch ähnlich auf Augenhöhe, Platz 4 beim VfB, knapp 86% im Schnitt. Auch wenn die jetzt vielleicht in den letzten Wochen echt runtergegangen sein musste, weil ich jede Woche hier gefühlt nur noch 81% vorlese. Gegen Platz 7 84% bei RB Leipzig. Gewonnene Zweikämpfe in der Gesamtwertung bleibt der VfB auf Platz 1, gerade so, aber Leipzig auch auf Platz 3. Wie gesagt, da geht es um die Gesamtgewonnenen und nicht um die Quote, aber bockstarke Werte bei beiden Vereinen. Gewonnene Kopfballduelle, Platz 15 gegen Platz 13, auch da mal auf Augenhöhe schlecht, da ist ja meistens der Gegner noch ein paar Plätze höher zumindest als der VfB.
Darf ich kurz, das ist bitte der Sendungstitel, auf Augenhöhe schlecht. Können wir das bitte so machen? Ja, danke.
Ja, Laufdistanz reiht sich da leider auch ein. Platz 14 gegen Platz 13, auch das ausgeglichen. Sprints gesamt, Platz 8 gegen Platz 4, ein bisschen besser. Intensive Läufe gesamt, auch das nicht wirklich berauschend. Platz 15 gegen Platz 14. Also das ist echt ein sehr, sehr ausgeglichener Werteüberblick hier. Also da, wo sie gut sind, ist Leipzig auch gut. Da, wo Leipzig schlecht ist, ist der VfB auch schlecht. Geht sich wirklich relativ gut aus hier. VSM Gegner, Platz 11 gegen Platz 7. Und da haben wir das vielleicht jetzt mit den Karten. Platz 3 beim VfB mittlerweile und Platz 10 bei RB Leipzig. Tabelle sagt gerade auch Platz 10 beim VfB, 37 Punkte gegen Platz 6, 42 Punkte. Heimtabelle Platz 10, Außertabelle Platz 8 und Rückrundtabelle natürlich das, was beim VfB gerade ordentlich reinreitet, Platz 16 gegen Platz 9, also auch Platz 9 ist natürlich auch vom Anspruch weg bei RB Leipzig, aber immer noch besser als Platz 16. Es gab bisher 7 Heimspiele gegen Leipzig, nicht nur das Traditionsreiseduell bisher, 2 Siege, 2 Remis, 3-mal verloren zu Hause der VfB, aber was ich finde, ist eine gute Serie, weil wenn man nur 7 Spiele hat als Merkmal, die letzten 3 nicht verloren, 2 Siege am Stück und dann vor ein Remis. Eckspieler gibt's auch ein paar, aber nur ja aus dem VfB-Kosmos aus. Predlo, Chabot, Demirovic, natürlich alles eher in dem Jugendbereich und natürlich auch Hoeneß noch als Trainer. Bei Leipzig habe ich da jetzt niemanden gefunden. Und eine Statistik, die vielleicht ne, pokaleigene Gesetze und so weiter, die ich jetzt auch gefunden hatte im Zuge vom Gladbach-Spiel bei Leipzig, die haben keines der letzten 7 Bundesliga-Auswärtsspiele ja gewinnen können.
Ja, sind in diesem Kalenderjahr noch ohne Auswärtssieg.
Genau, da sie zu uns auswärts fahren, habe ich es mal mitgebracht. Vielleicht hilft es ja irgendwas, auch wenn, wie gesagt, der Pokal klassischerweise, zum Glück haben wir kein Phrasenschwein, die sogenannten eigenen Gesetze schreibt.
Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieses Spiel in Stuttgart stattfindet, ist eine gute Sache. Ich glaube generell auch für Fußball Deutschland übrigens, ohne zynisch sein zu wollen. Ich glaube, in Leipzig hättest du noch ein paar Karten verschenken müssen, vielleicht sogar, um das Ding vollzukriegen. Wer weiß es.
Man auch noch sagen muss, ist natürlich, dass Leipzig, den Punkt habe ich gerade noch gefunden, das Ding schon ein paar Mal gewonnen hat. Ne? Die sind den Weg schon mal ein paar Mal voll gegangen, glaube sogar mal 2-mal in Serie, Freiburg und ich glaube Frankfurt. Also das ist durchaus ein bisschen als Pokalmannschaft zu betiteln.
Definitiv. Haben sich im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt, der VfB bekanntermaßen gegen den FC Augsburg. Ich habe die gesehen am Samstag in Gladbach, 0-1 verloren, hochverdient 0-1 verloren. Da war offensiv wenig tatsächlich zu sehen, auch von den hochgelobten Spielern. Womit wir bei den Spielern sind, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Ich habe mir nämlich einen rausgesucht, der mutmaßlich der Beste ist von seinen Fähigkeiten her, wie ich finde, nach dem Abgang von Dani Olmo im vergangenen Sommer ist Xavi Simons für mich derjenige, der wirklich einfach herausragend kicken kann, wenn er fit ist und wenn man ihn lässt. Gladbach hat ihn nicht gelassen und er scheint auch noch nicht wieder ganz da zu sein nach seiner langen Verletzung. Hat ja in dem Bundesligaspiel im Winter noch auch in Stuttgart gespielt, ist dann irgendwann ausgewechselt worden, hast du gemerkt, starke Anfangsphase, dann aber auch genauso stark nachgelassen. Zuletzt habe ich ihn bei den Niederländern gesehen, auch da ordentlich gespielt. Also es ist ein Spieler, der wirklich im Kommen ist, unbestritten hohe Fähigkeiten hat. Den musst du im Griff haben, den musst du zumachen, dem darfst du keine Wege geben und schon gar nicht im Zusammenspiel mit Šeško vorne. Und dann hast du eine gute Chance. Wenn du ihn rausnimmst, hast du schon eine ganz ordentliche Chance, wie ich finde.
Peter Gulaschi hat am Wochenende in Mönchengladbach nicht gespielt, aber ich gehe davon aus, er steht am Mittwoch im Tor. Der Torhüter mit den meisten Clean Sheets in der Bundesliga, 14 an der Zahl. Leipzig ja eh so die Meister des 0-0, wenn man so möchte, in dieser Saison. Und ich habe ihn deswegen gewählt, weil es zusammenfällt mit einer oder mit dem Mannschaftsteil, wo der VfL Stuttgart wirklich zulegen muss. Ja, klar, er hat auch in der Defensive leider nicht allzu viel gut gemacht diese Saison bisher, finde ich auch bemerkenswert, aber die Offensive ist es, die dir dieses Spiel zieht, ja, am Mittwoch und die hat nun mal es vornehmlich mit Herrn Gulaschi dann aufzunehmen, ja. Da muss einfach mehr Wucht, mehr Abschlussqualität, mehr Punch kommen. Der hat mir in Frankfurt komplett gefehlt, auch wenn du mal dann da nicht halbwegs solide nach vorne gespielt hast, ja, nimm mal die ersten beiden Situationen, Leveling, Mio. Aber da darf ein bisschen mehr Dampf dahinter sein, meine Herren. Ja, und das wirst du brauchen. Ich gehe davon aus, Woltemade spielt von Beginn an. Ja, der hat dafür entsprechende Argumente gesammelt in den letzten Wochen. Ja, auch wenn ich verstehe, dass er in Frankfurt nicht begonnen hat. Aber der wird anfangen und ich gehe davon aus, du spielst Woltemade, Demirovic, ja. Aber auch alle anderen dürfen sich angesprochen fühlen, ja. Leveling, Mio, Fürich, Undav, selbst ein Karasor hatte eine Abschlusschance in Frankfurt zentral vor dem Tor. Da darf ein bisschen mehr rauskommen, Junge, als so ein Ding da, was,
Ja. Wobei ich bei Karas oder schon relativ happy war, das Ding aufs Tor gekommen ist.
Dass wir überhaupt aufs Tor kamen, ja, natürlich, aber.
Also wir haben das eine Bundesliga-Tor von Atakan Karas so, glaube ich, schon gesehen, gegen Union. Ich glaube, ja, viel mehr kommt da nicht mehr.
Wird wahrscheinlich nicht passieren, das mag sein, ja. Aber wie gesagt, Peter Gulaschi, für mich einer entscheidender Mann am Mittwochabend, den muss es zu attackieren gelten, und zwar möglichst vielfältig, und dann kriegt auch der irgendwann mal ein Problem.
Der braucht
und keinen Clean Sheet.
Der braucht Abend. Arbeit, ganz viel Arbeit braucht er am Mittwochabend.
Ja, genau.
Auch ein Thema, was der VfB leider nicht wirklich hat, Clean Sheets.
Ja, richtig. Nur vier, glaube ich. Vier hat Nöbel, meine ich.
Quasi nicht existent bei 27 Spielen leider. Ich bin eine Reihe weiter vorne. Willi Orban, zweitmeiste gewonnene Kopfballduelle in der Bundesliga. Wie gesagt, auch das nicht Quote, aber halt die Summe, die er gewonnen hat. Auch ganz interessant, weil eben der VfB da jetzt keinen dabei hat, der unbedingt bockstark ist oder vor allem Gesamtschnitt ja nicht wirklich gut ist. Und auch interessant, weil es auch noch so ein bisschen alte Schule ist, natürlich der Kapitän und gesetzt, und ich vermute auch mal am Mittwoch in Gladbach hat er gespielt, aber eben neben diesen ganzen Jungen da in dem Kader, vor allem auch hinten, kommt er gefühlt jeden Sommer bei Leipzig irgendein junger Franzose in der Innenverteidigung für 20 Millionen, und der Mann spielt halt weiterhin, ist gesetzt als Kapitän, und das hat dann auch seine Gründe, also immer noch stark. So fast so ein bisschen auch so Gulaschi-mäßig, so die paar, die vielleicht ein bisschen länger schon bei Leipzig dabei sind. Und wie gesagt, trotz dieser ganzen jungen Talente mit hohen Ablösesummen, da immer noch sein Mann steht.
Das ungarische Doppel von Philipp Meisel und Felix Mahler. Sehr schön. Personalsituation, wichtig zu erwähnen, Philipp, die rote Karte aus Frankfurt hat keine Auswirkung auf das Pokalspiel für Amin Aldakil. Er wird in zwei Bundesligaspielen fehlen. Aller Voraussicht nach, eine glattrote gibt immer zwei Spiele Sperre. Das wird doch so kommen.
Ja, solange es halt kein grob unsportliches Verhalten ist, genau. Was es ja nicht war.
Du hast ihn ja jetzt natürlich auch in dieser Folge auch zu Recht schon häufig genug kritisiert, aber er hat
aber er wird spielen.
Und vor allem hat er in dem Bundesligaspiel, meine ich, auch auf dem Platz gestanden und da recht ordentliche Leistung gegeben.
Der in Frankfurt hat eine ordentliche Leistung bekommen. Der hat von den Kollegen eine 4,5 bekommen, fand ich auch okay, weil differenziert bewertet. Der hat bis zu der Situation eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und dann lässt er sich abkochen wie ein Schuljungen. So, das darf der halt nicht passieren. Ja, und aber der wird spielen, der hat auch den Speed, den du brauchst. Der hat, finde ich, gute Leistungen gezeigt, wenn auch nie 90 Minuten, ja, das ist immer auch bei so einem Kernproblem, Leistungskonstanz über 90 Minuten, sowohl individuell als auch mannschaftlich betrachtet. Und das ist auch, also du brauchst eine Steigerung in allen Bereichen, auf individueller Ebene, jeder Einzelne, der Startelf oder spielt oder reinkommt, aber eben auch in jedem Mannschaftsteil. Ja, diese Clean Sheets, die Nübel nicht hat, hängen natürlich damit zusammen, dass du jede Woche mit einer Abwehrformation spielst, die nicht in der Lage ist, einen Clean Sheet auch zu unterstützen, ja, weil immer irgendwas ist. Und wenn wir hier von Woldemade reden, der geschont wird, weil er eben zwei U21 Spiele gemacht hat auf Top Level, ja, dann frag mal bei Herrn Jeltsch. Herr Jeltsch hat in den letzten 14 Tagen 5 Spiele über 90 Minuten gemacht. So, also der hat alle 3 U19 EM-Quali Spiele 90 Minuten durchgeackert gegen Leverkusen und jetzt gegen Frankfurt. Dass da mal halt natürlich bei einem 18-Jährigen irgendwo Schwankungen drin sind, ist normal, ja, aber das Gesamte, das große Ganze, da muss einfach überall eine Schippe drauf. Dann kannst du diese Situation, die Christian vorhin heraufbeschworen hat, vielleicht tatsächlich erreichen, ja. Und du hast lustigerweise, der letzte Ligasieg ist vom 8.2., das war Dortmund. Wenige Tage davor war das Augsburg-Spiel. Jetzt hast du wieder Pokalspiel und dann eine Mannschaft aus dem Pott innerhalb kürzester Zeit. Diesmal halt Leipzig im Pokal und Bochum anstatt Augsburg und Dortmund. Aber das sind schon so Parallelen, die mit ein bisschen Voodoo und Aberglaube und vielleicht noch eine Strohpuppe anzünden und so. Vielleicht könnte da was gehen.
Da rennst du auf eine Tür ein. Aber es ist auch so ein bisschen, da nochmal anzudocken, vielleicht sehr generell ein Problem, dass du in der gesamten Saison keine konstante, sichere, die vier jungen Spielen da hinten Abwehr hast. Und deshalb wirst du ja auch wieder vom Gefühl her hat er das jetzt mit Mittelstädt, Chabot, Aldakil, Jeltsch. Das wirkt für mich relativ gesetzt, wenn die alle fit sind und nicht gesperrt. Und das ist halt mit Richtung Bochum auch wieder dann quatschig. Dann fehlt wieder Aldakil für zwei Spiele, Mittelstädt 5. Gelbe, Stiller 5. Gelbe. Da wird's halt auch schon wieder kreativ dann.
So ist es.
Das heißt, ihr habt schon angedeutet, Woldemade sehen wir in der Startelf. Ist das dann vermutlich die einzige Änderung? Seht ihr noch welche im Vergleich zu Frankfurt? Nee, ne?
Habe ich gestern Abend schon auf der Heimfahrt auf der A5 entschieden, dass es genauso passiert wird.
Dann brauche ich nur noch eure Tipps.
Ich mache nicht der Erste diesmal.
Keiner will.
Ich habe gesagt Geschenk des Himmels. Und ich glaube, Geschenk des Himmels ist es nicht nur für den VfB an und für sich, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen einzelnen Akteur. Ich sage 2-1 nach Verlängerung und das entscheidende Tor schießt Dennis Undav.
Alter, du bist einfach so wie ich. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Hast du in meinen Kopf geguckt gerade?
Nee.
Wie hast du das gemacht?
Weiß ich nicht. Hast du das auch, oder wie genau?
Das ist selbstverständlich. Und Undav Torschütze. Aber ich, pass auf, dann nehme ich ein 1-0 nach 90. Undav Torschütze.
Wie gegen Augsburg, auch schön.
Dass sie den Undav damit reinnimmt, ist natürlich vogelwild.
Ja, muss machen.
Aber ich bin auch positiv. Es steht für mich, ich mache jetzt auch mal so ein bisschen Voodoo und, ne, wie Philipp gerade gesagt hat, keine Ahnung, Dinge, die eigentlich keine Rolle spielen, aber so ein bisschen in die Richtung gehen vielleicht, so gute Omen und sowas, es steht gefühlt geschrieben, spielst als VfB mit Hoeneß, wo ständig irgendwie diese Möchtegern-Gerüchte mit Leipzig gestreut wurde, gegen Leipzig, und was ich noch interessanter finde, einen Tag danach, vielleicht auch schon an dem Tag, bei möglicher Verlängerung, bei möglichem Elfmeterschießen, jährt sich der Hoeneß-Einstand. Am Tag nach diesem Halbfinale ist er 2 Jahre da, plus ich finde, wie gesagt, dass der VfB da auch irgendwann mal dran ist, so, das ist das Halbfinale gegen Frankfurt, in Leverkusen knapp ausgeschieden im Viertelfinale. Der VfB ist mal dran mit diesem Finale. Und ich habe ja auch ein 2-1 stehen. Ich lasse es auch so stehen, aber um ein bisschen Varianz drin zu haben, sage ich 2-1 nach 90. So ein bisschen auch in Anlehnung an das letzten Pokalfinaleinzug. Da war es ein 2-1 nach 90 gegen Freiburg.
Ihr könnt wie immer gegen uns tippen. kicktipp.de/meinVfB. Da ist the place to be. Dann könnt ihr gegen uns antreten. Und womit wir beim Housekeeping wären. Ja, wir haben am Mittwoch natürlich die geballte Power unserer Redaktion auf der Straße für euch. Wir sind zu dritt beim Youth League Spiel, haben wir vorhin schon gesagt. Wir haben 3 Kollegen im Stadion unten. Wir haben Bilderstrecken, Live-Ticker, Social Media Content, alles, was ihr euch nur so wünschen könnt rund um dieses Spiel. Und wenn ihr wirklich jeden Artikel lesen wollt, den wir so produzieren, weil bei manchen ist da ein Pluszeichen dran, dann schießt euch das Mein VfB-Abo auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de, gibt's das mittlerweile. Kostet 18,93 für 6 Monate. Damit 3,15 Euro. Ist ein bisschen mehr als das App-Abo. Aber dieses App-Abo, das, wie gesagt, ist auf dem absteigenden Ast aus diversen Gründen. Gehen wir irgendwann mal demnächst vielleicht ein bisschen näher drauf ein. Und ihr bekommt nicht nur alle VfB-Inhalte, sondern wirklich alle Inhalte von Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten für diese 3,15 Euro plus die Chance auf 12 Tickets, die wir gerade verlosen für die Spiele gegen Heidenheim und gegen Bremen. Sowohl VIP-Tickets als auch Kurventickets dabei. Und das ist euch hoffentlich Anreiz genug, uns und unsere Arbeit zu unterstützen. Denn nur mit Unterstützung können wir die weiter für euch anbieten, ist auch klar.
Das ist richtig. Und zu dieser Unterstützung gehören natürlich auch alle möglichen Sternchen, Daumen hoch, sonstigen netten Worte, die wir über unser Mail-Postfach oder über YouTube oder sonst wo kriegen, da freuen wir uns wirklich sehr.
Oder auf dem Pissoir in der Kurve.
Auch das, überall. Ja. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr uns so treu zuhört. Wir werden natürlich nochmal in dieser Woche uns dann hören, denn wir handhaben das in dieser Woche so wie bei den Champions-League-Spielen. Das heißt, ihr habt jetzt die Folge, um euch einzustimmen auf das Pokalspiel. Und gegen Donnerstag, Freitag gibt es dann eben den großen Rückblick auf den Mittwoch, auf den monumentalen Mittwoch mit Youth League, mit Pokal. Und dann blicken wir voraus auf das Bundesligaspiel, das dann ansteht am kommenden Samstag. Ich würde sagen, haben wir alles, oder? Gehen wir schön hier, die Sonne scheint, es ist Sonntag, nachher Kaffee und Kuchen, was habt ihr noch so vor?
Leola, die Sonne scheint, die Spieler sind alle da, es ist soweit.
So, da sind wir schon wieder beim Schlager. Danke, Herr Borg. Danke, Herr Silbereisen.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Mein Name ist Stefan Ross und seien Sie uns weiterhin sehr gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.